Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten. Wenn Sie zunächst die Schlagzeilen. Keine Umbildung des Kabinetts. Landwirtschaftsminister gewährt eine Hilfe zur Stärkung der Landwirtschaft in West Nusa Tenggara. Indonesien fordert die Entwicklung des medizinischen Tourismus. West Java verschärft die Überwachung des Gesundheitsprotokolls in Touristenzielen. Covid-19 betrifft auch Personen unter 40 Jahren in Frankreich. US-Außenminister mit Israel und die Vereinigten Arabischen Emiraten besuchen. Und zu den Einzelheiten. Der Sprecher des indonesischen Präsidenten Joko Widodo, Fadjrul Rahman, hat erklärt, dass es keinen Plan des Präsidenten gibt, das Kabinett umzubilden. Das indonesische Kabinett konzentriert sich derzeit auf die Arbeit. In einer Pressemitteilung nach der Meldung der Nachrichtenagentur Antara am Sonntag in Jakarta sagte er, Indonesien müsse schnell, hart und innovativ arbeiten. Präsident Joko Widodo habe immer die Geschwindigkeit und Innovation der Regierungsarbeit vom Zentrum bis zu den Regionen sowie die Zusammenarbeit aller Komponenten der Nation betont, um aus der Gesundheits- und der Wirtschaftskrise herauszukommen. In Übereinstimmung mit der Anweisung des Präsidenten sollten sich laut Fadjrul die Kabinettsmitglieder darauf konzentrieren, die Krise zu nutzen, um Fortschritte bei allen Aktivitäten in ihren jeweiligen Ministerien zu erzielen. Der indonesische Landwirtschaftsminister Syahrul Yasin Limpo übergab eine Hilfe in Höhe von 120 Milliarden Rupiah zur Stärkung der Landwirtschaft in West Nusa Tenggara NTB als eine der nationalen Lebensmittelzonen. Dieser Übergabe der Hilfe an Vertreter der Landwirtschaft unter der Gouverneur der Provinz West Nusa Tenggara, Yulkifli Mansa, und der Bezirksleiter von Zentral Lombok, Muh Suhaili Fadli Tohir, angesichts der Reisernte mit einer Produktivität von 8 Tonnen pro Hektar im Doch Aikmual Zentral Lombok am Sonntag bei. Der Landwirtschaftsminister erklärte, dass die Stärkung der Landwirtschaft in West Nusa Tenggara sehr wichtig sei, denn es kann die nationale Ernährungssicherheit unterstützen. Neben Reis hat West Nusa Tenggara auch überlegene Landwirtschaftsprodukte wie Mais, Knoblauch, Zwiebeln und Rindfleisch. Das indonesische Koordinierungsministerium für Maritime Angelegenheiten und Investitionen hat erklärt, dass die Regierung derzeit einen Plan zur Entwicklung der medizinischen Tourismusindustrie in Indonesien prüfe. Dies ziele darauf ab, den Zugang der Gesundheitsdienste für die indonesische Bevölkerung und die Unabhängigkeit des Landes im Gesundheitssektor zu steigern. Der Sprecher des Koordinierungsministers Humanitäre Angelegenheiten und Investitionen, Yodi Mahardi, sagte in seiner Erklärung in Jakarta, dass nach Angaben von PricewaterhouseCoopers PwC Indonesien das größte Herkunftsland für Medizintouristen auf der Welt mit 600.000 Menschen im Jahr 2015 sei. Im Allgemeinen wählen indonesische Patienten eine medizinische Behandlung im Ausland, weil Indonesien keinen einheimischen medizinischen Service zur Heilung bestimmter Krankheiten habe. Ihm zufolge sei die Entwicklung des Medizintourismus in Indonesien sehr realistisch und günstig, wenn man diese Zahl sieht. Das Tourismus- und Kulturamt von West Java hat die Überwachung des Gesundheitsprotokolls verschärft, um die Übertragung von COVID-19 in Touristenzielen zu verhindern, da während der langen Urlaubszeit die Zahl der reisenden Touristen tendenziell zunimmt. Der Leiter des Tourismus- und Kulturbüros von West Java, Dedi Taufik, sagte am Sonntag, dass sich die touristischen Aktivitäten ausdehnten, seitdem die Regierung die Umsetzung der Maßnahmen zur Anpassung an die neue Ordnung begonnen habe. Dedi fügte hinzu, dass die Hotel- und Ausstattung in West Java bisher durchschnittlich 40-50% betrage. Alle Hotels und Reiseziele mussten die Regeln des Gesundheitsprotokolls befolgen und die Gesamtkapazität reduzieren. Die Provinzregierung koordiniere sich mit den lokalen Regierungen, um eine Überwachung durchzuführen und sicherzustellen, dass die Akteure des Tourismusindustrie und die Touristen die Gesundheitsprotokolle einhalten. Der US-Außenminister Mike Pompeo mit Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate VAE besuchen. Er will das von beiden Ländern erzielte Abkommen zur Normalisierung der diplomatischen Beziehungen erörtern. Planmäßig wird Pompeo den Besuch in Israel am Montag, den 24. August, die Vereinigten Arabischen Emiraten am Dienstag abstatten. Pompeo wird nicht nur die Normalisierung der diplomatischen Beziehungen, sondern auch die Sicherheit, Herausforderungen des Iran und Chinas in der Region erörtern. Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist es gelungen, am 13. August dieses Jahres die Vereinbarung zur Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zu erzielen. Nach der Vereinbarung mit Israel zu stimmen, die Annexion der Region am Westufer zu verschieben. Das Coronavirus verbreitet sich in Frankreich viermal häufiger bei Menschen unter 40 Jahren als bei Menschen im Alter von 65 Jahren. Der französische Gesundheitsminister Olivier Véran hat jedoch auch darauf hingewiesen, dass die Übertragung bei älteren und suchtbedürftigeren Personen zunehmen. Am Sonntag, den 23. August, fügte er hinzu, dass die höhere Anzahl der entdeckten Fälle nicht nur durch mehr Tests begründet sei. Wie Präsident Emmanuel Macron schloss Olivier Véran die Notwendigkeit einer weiteren vollständigen Quarantäne aus, um die Ausbreitung der Krankheit zu bekämpfen. Er sagte aber, dass lokale Maßnahmen ergriffen werden könnten, wenn Fälle in Frankreich und anderswo auftreten. Frankreich meldete am Samstag einen Anstieg von 3.602 neuen COVID-19-Infektionen in den letzten 24 Stunden, ein Anstieg, der geringer war als am Vortrag. Die täglichen Fälle haben jedoch ein Hoch nach der Sperrung erreicht. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.436,43 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 16.201,91 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.771,00 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 25 bis 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75 bis 80%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Die Gedenkfeier zum 75. und Abhängigkeitstages der Republik Indonesien 2020 hat zum Thema Fortschritt und Glück für Indonesien.
Voice of Indonesia.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Voice of Indonesia.
Der Kommentar hat heute Indonesiens Bemühungen, den COVID-19-Impfstoff zu finden, zum Thema. Seit mehr als einem halben Jahr wird die Welt vom COVID-19-Virus heimgesucht. Es wurden verschiedene Versuche unternommen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, aber noch keine Ergebnisse zu erzielen. Tatsächlich nehmen die mit dem COVID-19-Virus infizierten Menschen von Tag zu Tag zu. Dies liegt zum Teil daran, dass der richtige Impfstoff nicht gefunden wurde. Indonesien ist eines von mehreren Ländern der Welt, die Schwierigkeiten haben, einen eigenen COVID-19-Impfstoff zu finden und herzustellen. Obwohl noch nicht abgeschlossen, dürften die Bemühungen der indonesischen Regierung, einen Impfstoff gegen COVID-19 herzustellen, der Realität nahe kommen. Eine davon ist die Zusammenarbeit mit Sinovac, einem Pharmaunternehmen aus China. Indonesien plant über ein staatliches Unternehmen, PT Bio Farma, von November 2020 bis März 2021, die Verteilung von 50 Millionen Impfstoffdosen. Die Rohstoffe in Form von Schüttgut oder Konzentrat für den COVID-19 Ready-to-Fill-Impfstoff wird von Sinovac zur Verfügung gestellt. Diese Gewissheit war nach der Unterzeichnung des vorläufigen Kauf- und Liefervertrags für die Massenproduktion von COVID-19-Impfstoffen zwischen dem Präsidenten von Bio Farma, Honesty Bashir, und dem Generaldirektor von Sinovac, Gao Xiang, am Donnerstag, dem 20. August in Hainan, China, bekannt. Nach der Einreise nach Indonesien werden eine Reihe von Tests bei Bio Farma und ein Registrierungsverfahren bei der Indonesian Kontrollbehörde für Nahrung und Medikamente, BPOM, durchgeführt, bis es endgültig produktionsbereit ist. Nachdem die dritte klinische Studie im Januar 2021 abgeschlossen ist, wird die Produktion offiziell beginnen. Neben Sinovac hat die Regierung auch einen Impfstoff aus Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, im Auge. Indonesien hat sie von G42, einem Unternehmen für künstliche Intelligenz aus Abu Dhabi, das derzeit einen COVID-19-Impfstoff entwickelt, verpflichtet,
In diesem Jahr 10 Millionen Dosen COVID-19-Impfstoffe bereitzustellen. Die Bemühungen der Regierung zur Bekämpfung des COVID-19-Virus durch die Suche und Herstellung eigener Impfstoffe sollten gewürdigt werden. Je früher der Impfstoff hergestellt und an die Öffentlichkeit verteilt wird, desto besser kann die Anzahl der COVID-19-Fälle verringert werden. Bis zum Sonntag, dem 23. August, erreichten die COVID-19-Fälle in Indonesien 154.000. Hoffentlich wird der COVID-19-Sturm bald vorüber sein, damit die Menschen auf der Welt, insbesondere Indonesien, ein normales Leben führen und ihr soziales und wirtschaftliches Leben wieder aufbauen können, das durch die COVID-19-Pandemie schwer beschädigt wurde. Soweit Kommentar. Einige historische Ereignisse passierten am 24. August in einigen Teilen der Welt wie folgt. Am 24. August 1941 beendete Adolf Hitler offiziell die T4-Aktion, das Nationalsozialismus-Programm zur systematischen Tötung von Behinderten. Die Aktion T4 ist eine nach 1945 gebräuchlich gewordene Bezeichnung für die systematische Ermordung von mehr als 70.000 Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderung in Deutschland von 1940 bis 1941 unter Leitung der Zentraldienststelle T4. Diese Ermordungen waren Teil der Krankenmorde in der Zeit des Nationalsozialismus, denen bis 1945 über 200.000 Menschen zum Opfer fielen. T4 ist die Abkürzung für die Adresse der damaligen Zentraldienststelle T4 in Berlin, Tiergartenstraße 4. Zu Beginn der Aktion befand sich die Dienststelle im Columbus-Haus. Das T4-Programm wurde auf der Grundlage der nationalsozialistischen Politik zur Rassengesundheit entwickelt, einer Überzeugung, dass das deutsche Volk von rassistisch ungesunden Elementen, einschließlich Menschen mit Behinderungen, gereinigt werden sollte. Dieses Programm wurde zum Vorläufer des Holocaust-Programms oder die Massenvernichtung gegen die Juden auf dem europäischen Kontinent. Am 24. August 1962 wurde der staatseigene Fernsehsender Indonesiens TVRI offiziell gegründet. Televisi Republik Indonesia TVRI ist der erste Fernsehsender in Indonesien, der am 24. August 1962 offiziell sendet. Die Eröffnungssendung war eine Probesendung, die am 17. August 1962 die Gedenkfeier zum 17. Unabhängigkeitstag der Republik Indonesien vom Staatspalast in Jakarta aus sendete. Die Sendung ist immer noch die Schwarz-Weiß. Am 24. August 1962 wurde TVRI offiziell mit einer Live-Übertragung der Eröffnungsfeier der 4. Asian Games aus dem Hauptstadion Gelora Bung Karno ausgestrahlt. Am 20. Oktober 1963 erließ die indonesische Regierung ein Präsidialdekret Nummer 215 von 1963 über die Gründung der TVRI-Stiftung unter der Leitung des Präsidenten der Republik Indonesien. In Indonesien wird schließlich jeder 24. August als Nationaler Fernsehtag gefeiert. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis am 24. August 2006, als die Internationale Astronomische Union beschlossen hat, den Status von Pluto von einem früheren Planeten in einen Zwergplaneten zu ändern. Seit der Entdeckung von Pluto im Jahr 1930 durch Clyde William Tombaugh haben Astronomen Pluto als Planeten im Sonnensystem klassifiziert. Auf einer Konferenz am 24. August 2006 in der Tschechoslowakei entschieden Astronomen, die Mitglieder der Internationalen Astronomischen Union IAU sind, dass Pluto nicht in die Kategorie Planeten aufgenommen wurde. Laut Astronomen kann Pluto aufgrund seiner kleinen Umlaufbahn nicht als Planet eingestuft werden. Plutos Umlaufbahn liegt etwas unter der von Neptun. Die Größe des Planeten Pluto ist viel kleiner als die der anderen 8 Planeten im Sonnensystem. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Kau berdiri di sana, namun tetap kita Indonesia.
Indonesiamu, tanah pusakaku, tanah pusakamu, Sabang hingga Merauke, Menyangas sampai Pulau Rote, bersanding berpeluk dalam ikatan satu cinta. Indonesia, beragam rupa, neka-neka warna, pendar-pendar surga yang dititipkan di muka bumi. Indonesia namanya. Indonesia, kamu Indonesia, Bhinneka namun satu dalam cinta, kita Indonesia.
Indonesia,
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema Indonesien reduziert das Handelsdefizit mit China auf 47,08% gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, Indonesien kann das Handelsdefizit mit China auf 47,08% senken, da die Exportrate im ersten Halbjahr 2020 angestiegen und der Importwert gesunken ist. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte am Donnerstag, den 20. August, dass der indonesische Exportwert nach China 13,77 Milliarden US-Dollar oder etwa 203,38 Billionen Rupiah im ersten Halbjahr 2020 erreicht habe. Auf einer virtuellen Pressekonferenz nach einem bilateralen Treffen mit der chinesischen Regierung in Baoting, Hainan, China, sagte Retno Marsudi, dass der Anstieg der Exports mit einem Rückgang des Imports aus China nach Indonesien um 11,87% begleitet wurde. Damit könne das Defizit Indonesien um 47,08% reduziert werden. Bei diesem Treffen schlug Retno Marsudi die Bildung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe für den Handel mit China vor, um verschiedene Handelshemmnisse und die Öffnung des chinesischen Marktes für indonesische Produkte zu erleichtern. Bisher belegt China den drittgrößten Platz der Investitionswerte in Indonesien. Singapur und Hongkong stehen an erster und zweiter Stelle als größte Investoren. Bei dieser Gelegenheit teilte Retno auch mit, dass die chinesischen Investitionen in Indonesien im ersten Halbjahr 2020 gestiegen seien. Die indonesische Delegation beim bilateralen Treffen in Baoting am Donnerstag, den 20. August, wurde von der indonesischen Außenministerin Retno Marsudi und dem Minister für staatlichen Unternehmen Erick Thohir geleitet, während die chinesische Delegation vom chinesischen Außenminister Wang Yi geführt wurde. Retno Marsudi erklärte, dass beim bilateralen Treffen einige Dinge diskutiert wurden. Erstens war Gegenstand der Gespräche die Verpflichtung bei jeder Länder, die bilaterale Zusammenarbeit aufgrund des gegenseitigen Respekts und des günstigen Prinzips weiterhin zu stärken. Zweitens geht es um die Verpflichtung der beiden Länder, die regionale Stabilität und Sicherheit weiterhin abzusichern. Drittens wurde eine Intensivierung der Zusammenarbeit bezüglich des Impfstoff besprochen. Neben der Teilnahme am bilateralen Treffen wohnten die Außenministerin Retno Marsudi und der Minister Erick Thohir auch der Unterzeichnung des ersten Vertrags über die Verfügbarkeit von Impfstoffen bis zu 40 Millionen Impfstoffdosen zwischen der staateigenen Pharmafirma PT Bio Farma Persero und dem chinesischen Biotech-Unternehmen Sinovac Biotech Ltd. In Sanya City, Bay. Darüber hinaus unterzeichneten die beiden Unternehmen auch ein Abkommen, in dem Sinovac für Bio Farma die Lieferung von Massenimpfstoffen bis Ende 2021 in den Vordergrund stellen wird. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Bye.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutsche Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Im heutigen Programm Wunderbares Indonesiens laden wir Sie dazu ein, das Gebäude Gedung Joang 45 näher kennenzulernen. Liebe Zuhörer, der diesjährige Unabhängigkeitstag von Indonesien ist der 75. Jahrestag. Die erreichte Unabhängigkeit ist das Ergebnis des Kampfes der indonesischen Nation, die ihren Geist und Körper geopfert hat. Die Spur des Kampfes um die Unabhängigkeit Indonesien kann zurzeit gesehen werden. Unter anderem im Gebäude Gedung Joang 45, das an der Straße Menteng Raya Nummer 31, Kebon Sirih, Central Jakarta, liegt. Es ist zurzeit ein Museum. In diesem Museum werden verschiedene Sammlungen der Waren der indonesischen Kämpfer aufbewahrt. Es sind unter anderem Fotos der Geschichte in Indonesien von 1944 bis 1949. Liebe Zuhörer, dieses Museum Joang 45 zu besuchen, sollten Sie 2.000 Rupiah für die Eintrittskarte pro Person bezahlen. Im Vorgarten gibt es die Statuen des ersten indonesischen Präsidenten und Vizepräsidenten Soekarno und Hatta. Im Museum findet man einen Raum mit einigen Stühlen gegenüber die Leinwand, wo ein Film über die Geschichte der Unabhängigkeit Indonesiens gezeigt wird. Dort ist die Rolle der Jugend von Menteng 3, die eine große Rolle in der Unabhängigkeitsära spielte. Unter anderem Soekarni, A.M. Hanafi, Khairul Saleh und Adam Malik Juzeyar. Auf der linken Seite gibt es einen Raum, in dem einige Statuen nationaler Persönlichkeiten stehen. An einer Wand hängen alte Fotos von legendären Persönlichkeiten, nämlich Tan Malaka, Soekarni und Frau Mengun Sarkoro. Es gibt dort auch die Fotos Sukarno gemeinsam mit Tan Malaka anlässlich der Plenarsitzung auf dem Feld Ikada. Im Gedung Juang 45 gibt es ein Diorama über die Lage auf dem Feld Ikada als Sukarno am 19. September 1945 eine kurze Rede hielt. Andere Dioramen beschreiben die Lage von August bis September 1945, wo sich Spione und Kämpfer aus ganz Jakarta im Gebäude des Museums Juang 45 versammelte. Um die neuesten Informationen über die Strategie des Kampfes gegen die Niederlande zu bekommen, wenn sie wieder nach Indonesien kommen würde. Dieses Museum hat einen kleinen Raum, in dem verschiedene Waren vom ersten indonesischen Vizepräsidenten Bung Hatta, wie unter anderem Rattanstühle, einen Arbeitsstuhl und Fotos zu sehen sind. Es gibt dort auch eine Bibliothek auf der linken Seite des Hauptraums des Museums. Im hinteren Teil des Gebäudes findet man einen offenen Platz, in dem die Präsidentenautos REP und TEP 2 geparkt sind. Diese Autos wurden vom ersten Präsidenten und Vizepräsidenten genutzt. Liebe Zuhörer, verschiedene Einrichtungen wie unter anderem ein Ausstellungsraum, das Kino Juang 45, ein Kinderraum, ein Fotostudio und ein Souvenirladen sind ebenso in diesem Museum ausgestattet. Anfangs war Gedung Juang 45 ein Gasthaus namens Schomper Hotel, das von 1920 bis 1938 von L.C. Schomper von den Niederländern gebaut wurde. In der japanischen Besatzung in Indonesien wurde es von dem Gansai Kanbu, Sendenbu, dem Ministerium für Propaganda übernommen. Danach war es als Gedung Menteng 31 bekannt. Es wurde dann das Zentrum für das Ausbildungs- und Politikprogramm für junge Persönlichkeiten, die eine große Rolle in der Unabhängigkeitsära spielte. Sie sind als Pemuda Menteng 31 bekannt und wurden dann die Täter hinter der Entführung Soekarnos und Hattas, Zowie Fatmawati nach Rengas Dengklok. Es war ein Tag vor dem Unabhängigkeitstag Indonesiens. Nach der Unabhängigkeit wurde dieses Gebäude als Arbeitsministerium und als Amt des Rates der Nationalen Tageszeitung 45 genutzt. Dieses Gebäude wurde offiziell am 19. August 1974 vom zweiten indonesischen Präsidenten Suharto nach dem Ausbau als Museum eingeweiht. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über Gedung Juang 45. Damit beenden wir das Programm Wunderbares Indonesiens. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Lass uns Indonesisch sprechen präsentieren, indem wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Ausdrucksmöglichkeiten vorstellen und laden wir Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen.
Das Programm Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Voice of Indonesia des Indonesischen Staatsfunkens RRI und der Behörde für die Entwicklung von Sprache und Literatur des Indonesischen Ministeriums für Bildung und Kultur. Unser heutiges Thema ist Boleh saya coba? Auf Deutsch, darf ich versuchen? Liebe Zuhörer, nun werde ich Ihnen ein indonesisches Gespräch vorstellen mit dem Titel Boleh saya coba? Auf Deutsch, darf ich versuchen? Als Beispiel für den heutigen Unterricht. Im Campus dan Studio sah Kevin Pak Darmaji das Gamelan spielen. Kevin ist interessiert, bat Pak Darmaji Erlaubnis, wollte versuchen, dan Saron eines der Gamelan Instrumente zu spielen.
Pandai sekali Bapak menabuh gamelan. Terima kasih pujiannya.
Boleh saya coba?
Tentu saja.
Liebe Zuhörer, nachdem Sie das Gespräch gehört haben, will ich Ihnen ein paar Vokabeln vorstellen, die im Zusammenhang mit dem heutigen Thema stehen. Ich will diese Vokabeln zweimal langsam vorlesen. Danach können Sie es wieder hören. Iya, terima kasih pujiannya. Iya, terima kasih pujiannya. Auf Deutsch, ja, danke für das Kompliment. Boleh saya coba? Boleh saya coba? Auf Deutsch, darf ich es versuchen? Tentu saja. Tentu saja. Auf Deutsch, natürlich. Liebe Zuhörer, normalerweise bitten Indonesier Erlaubnis, indem sie das Wort boleh oder auf Deutsch erlaubt verwenden. Der Satz boleh saja mencoba, auf Deutsch darf ich es versuchen, wird für eine Vielzahl von gesprochenen oder informellen Sprachen verwendet. Wenn Sie Flieger sein möchten, können Sie sagen, boleh saya mencoba, boleh saya mencoba, oder apakah saya boleh mencoba, apakah saya boleh mencoba, auf Deutsch darf ich es versuchen. Auf den Ausdruck zu antworten, der Erlaubnis bietet, können Sie mit dem Ausdruck tentu saja, auf Deutsch, natürlich antworten. Was bedeutet, dass Sie der Person die Erlaubnis dazu geben? Oder Sie können auch den Ausdruck boleh oder boleh saja oder tentu saja boleh. Boleh oder boleh saja oder tentu saja boleh. Auf Deutsch, sicher, sicher dürfen Sie. Wenn Sie jedoch Ihre Erlaubnis nicht geben möchten, können Sie es mit der Phrase tidak boleh, auf Deutsch, nicht erlaubt sagen. Damit es höflicher klingt, kann es mit dem Wort maaf, maaf, oder auf Deutsch, Entschuldigung, oder sorry, hinzugefügt werden. Liebe Zuhörer, bevor wir das Programm Lass uns Indonesisch sprechen enden, hören wir uns das Gespräch nochmals an.
Pandai sekali Bapak menabuh gamelan.
Terima kasih pujiannya.
Boleh saya coba?
Tentu saja.
Liebe Zuhörer, das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Wir hoffen, dass dieser Unterricht Sie unterstützt, Bahasa Indonesia weiter zu lernen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören. Sampai jumpa.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia. Thank you.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.